Neues Jahr, neues Serienglück. Wir lassen eure Merklisten eskalieren und stellen euch unsere 21 größten Serienhighlights 2021 vor. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, bei dem wir über die besten Serien und Filme reden, die es bei all euren Streamingdiensten zu streamen gibt. Und heute haben wir wirklich eine ganze Wagenladung neuer Serien mitgenommen, die 2021 zu euren Streamingdiensten kommen. Wir haben alle möglichen dabei, wie ihr gleich noch mitbekommen werdet. Und ein kleiner Hinweis am Anfang von mir, ihr könnt unseren Moviepilot-Podcast Streamgestöber natürlich auch abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict etc., damit ihr keine neue Folge verpasst. Und dann begrüße ich auch meine lieben Moviepilotinnen und Moviepiloten, die heute mit dabei sind im Podcast. Zum einen haben wir da unseren Binge-Weltmeister und Serienexperten Max Wieseler. Hallo!
Hallo, wir lassen die Korken knallen.
Und wir haben unsere Fantasy-Expertin und Serienliebhaberin Esther Stroh. Hallo!
Hallo, ihr zwei. Schön, im letzten Podcast 2020 zu sein.
Ja, kurze Transparenz für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen den Podcast kurz vor Weihnachten auf. Das heißt, wir sind auch gerade noch total in Weihnachtsstimmung. Ihr seid wahrscheinlich schon in Silvesterstimmung, wenn ihr diesen Podcast hört. Ich bin Andrea Wöger und ich habe dieses Jahr 24 volle Tage Serien geschaut, habe ich mir ausgerechnet. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann könnt ihr natürlich unseren Podcast Beste 20 Serien oder 20 beste Serien 2020 hören, der am 16. Dezember rauskam mit Max und dem Sebastian von Filmstarts. Ja, Esther, erzähl doch mal, du warst nicht in unserem Beste Serien 2020 Podcast. Wie war denn dein Serienjahr?
Ich hatte auch ein ganz fantastisches Serienjahr. Also es war so abwechslungsreich und auch ein bisschen ausatmend, wenn man so auf Zahlen schaut. Aber ich hatte wirklich auch tolle Serienenden dabei, wenn ich so an Dark denke oder Entdeckungen, wo ich gar nicht vorher gedacht hätte, dass die mich interessieren. Sowas wie Zoe's Extraordinary Playlist oder Queen's Gambit, das Damen-Gambit. Also da waren echt ein paar Perlen dabei 2020.
Ja, Max, wir beide haben ja schon in unserem 20 beste Serien 2020 Podcast drüber geredet. Du bist ja auch wieder ein bisschen eskaliert dieses Jahr.
Ja, ein bisschen, dezent. Also jetzt habe ich die 300 Staffeln geknackt.
Gratuliere.
Ja, jetzt ist vorbei, jetzt fange ich 2021 an. Die Uhr zählt von neuem.
Sehr gut. Ja, das war wirklich ein krasses Jahr der großen Serienenden. Und ein großes Serienende steht ja sogar noch bevor, beziehungsweise findet statt an dem Tag am 30.12., wenn dieser Podcast rauskommt, nämlich die 10 finalen Folgen von Vikings kommen da bei Amazon Prime. Und es gab Supernatural Ende nach 15 Jahren, das Dark Ende und andere, The Good Place zum Beispiel, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., mein Gott, das war wirklich das Jahr der Serienenden.
Und Modern Family nach 11 Jahren, glaube ich.
Oh, ich dachte, das wäre schon längst zu Ende.
Jetzt ist es zu Ende.
Jetzt ist es zu Ende. Okay, dann liege ich jetzt wieder richtig mit meinem Glauben, dass es zu Ende ist. Ja, genau. Wir wollen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, heute in dem Podcast ein bisschen vorstellen, was uns generell 2021 erwartet, wie das Serienjahr aussieht, was es da vielleicht für große Verschiebungen gibt bei den Streamingdiensten. Und dann stürzen wir uns in die 21 größten Serienhighlights. Und wenn ihr unsere Jahresend- bzw. Halbjahreslisten-Podcasts kennt, dann wisst ihr, dass ich einen Hut dabei habe, wo ganz viele, ich schüttel mal, ich weiß nicht, ob man das hört, wo ganz viele Zettel, nämlich, 21 Zettel drin liegen, die wir dann nach und nach ziehen werden und dann werden Esther, Max und ich euch sagen, warum wir uns genau auf diese Serien freuen und natürlich, bei welchem Streamingdienst ihr die streamen könnt. Ja, Max, erzähl doch mal, was denkst du, gibt es denn für Verschiebungen im Streamingjahr 2021?
Na, auf jeden Fall Disney Plus wird wesentlich größer, glaube ich, noch 2021 als 2020 war. Auch ein bisschen natürlich der Pandemie geschuldet, dass sie wenig neue Serien haben. Aber jetzt geht Disney Plus ja in die Vollen nächstes Jahr mit ganz viel Marvel-Content und die Jahre darauf dann auch noch 10 neue Star-Wars-Serien. Also die hauen richtig was raus. Und natürlich am 23. Februar startet ja auch dann der neue große, ich glaube, das ist der 6. große Part von Disney Plus, Star, wo dann ganz, ganz viele Serien von Fox und ABC und so dazukommen, wo dann der Erwachsenenbereich bei Disney Plus dann dazukommt. Und da kommen dann ganz viele neue Serien und Filme und ich glaube, da lohnt sich dann auch endlich das Abo von Disney Plus. Und es ist nicht mehr nur Nostalgie, was ja auch selber so ein bisschen deren Agenda ist bei Disney Plus. Das bisher wissen sie, glaube ich, darum, dass sie nur so ein bisschen vom Nostalgiefaktor schöpfen, aber selber noch zu so einem Always-on-Streaming-Dienst werden wollen wie Netflix, dass sie einfach so viele Serien haben und immer neuer Content kommt und dass man auch wirklich monatlich auch dranbleibt bei Disney Plus und nicht sich zwei Marvel-Filme anguckt und dann das Abo wieder beendet.
Das heißt, Max, du bist auf jeden Fall großer Fan davon, dass sie das Angebot erweitern, wo dann auch mal die Erwachsenen quasi ohne die Kinder abends sich ein paar nicht jugendfreie Sachen, okay, das klingt jetzt so krass, aber zum Beispiel den X-Men-Film Logan, der ja schon ziemlich hart ist und R-rated, zu Gemüte führen können.
Ja, ich freue mich vor allem halt auch auf die ganzen Serien, die dann dort reingeschwemmt werden. Da kommen ja diese ganzen FX-Sachen und Sachen von Hulu auch endlich mal vielleicht nach Deutschland, die es bisher noch nicht gab. Also Love, Victor kommt endlich dann zu Disney Plus. Yay.
Nein, ernsthaft jetzt?
Ich meine ja, dafür, dass es ja ursprünglich mal bei Disney Plus entwickelt wurde und dort dann wieder abgeschmettert wurde und nach Hulu abgeschoben wurde, dann kommt es jetzt endlich wieder heim.
Wir reden von der Serie zu Love, Simon, falls gerade jemand nicht weiß, was wir hier abhypen.
Genau, Esther, kannst du ganz kurz sagen, um was es geht in Love, Victor und warum das schon eine interessante Sache ist, dass das jetzt bei Disney Plus landet?
Genau, das ist einfach so ähnlich wie Love, Simon, wieder eine Story über einen schwulen Jugendlichen, der aber noch nicht raus sein Coming-out hatte und das versucht irgendwie umzusetzen, aber sehr viele Steine dafür in den Weg gelegt bekommt. Und das spielt im gleichen Universum wie Love, Simon und ich glaube sogar in der gleichen Schule. Und ist auch wieder ganz, ganz liebevoll, wie das wieder da rangeht und ganz ungezwungen. Und ja, Disney Plus hatte das dann irgendwie abgeschmettert, dass sie dann sich doch nicht getraut haben, da eine homosexuelle Love Story irgendwie in dieses eigene Programm aufzunehmen oder selbst sogar zu produzieren. Und das war schon ziemlich ein harter Schlag für uns.
Ich glaube, das Problem lag eher weniger an Victor oder an seiner Homosexualität, sondern eher an den anderen Themen, die Disney nicht gerne auf seinem Streamingdienst haben will, sowas wie Eheprobleme und Fremdgehen bei den Eltern, das sind ja eher die Probleme, die Disney nicht haben will. Deswegen wurde ja auch zum Beispiel das Lizzie McGuire Reboot oder Sequel abgeschmettert. Das sollte ja auch ursprünglich bei Disney Plus kommen. Und da ging es halt darum, dass sie auch Eheprobleme hat und fremdgeht. Und das will Disney nicht so gerne sehen.
Umso spannender, dass das jetzt vielleicht tatsächlich trotzdem kommt. Finde ich auf jeden Fall alles sehr spannend, was dann tatsächlich zu diesem Star, meintest du, heißt die neue Kategorie.
Genau, Max. Das heißt dann Star. Und da zahle ich dann auch gerne 2 Euro mehr. Das wird nämlich dann 8,99, 2 Euro teurer, dann auch das Disney-Abo.
Okay, das heißt, man kann sich's nicht aussuchen. Es wird einfach für alle teurer und alle bekommen den zusätzlichen Content.
Dafür können wir alle Folgen Grey's Anatomy dann auch gucken.
Das ist schon eine Hammer-News eigentlich. Vielleicht mache ich das, wenn ich mit New Amsterdam durch bin. Naja. das war ja die letzten Jahre immer ein sehr, sehr großes Gesprächsthema, wann der Disney-Content, vor allem seit sie halt Fox gekauft haben und eben dann Hulu hatten und FX, wann das in Europa oder eben auch in Deutschland zu sehen ist. Und das ist dann jetzt damit beantwortet, oder?
Genau, zum großen Teil. Also hauptsächlich dann die kommenden Serien, die werden dann bei Star ausgespielt. Ich weiß nicht, wie es mit den bisherigen Serien ist, wo natürlich noch Lizenzverträge bestehen. Sowas zum Beispiel wie Pose, was ja in Deutschland bei Netflix läuft, weiß ich nicht, ob die dann bei Disney Plus landet. Oder wahrscheinlich läuft es dann weiter. Oder Handmaid's Tale ist ja auch eine Hulu-Serie, die läuft ja in Deutschland. Ist die Erstausstrahlung immer bei Magenta TV. Und ich glaube, da werden die Lizenzverträge erst noch weiterlaufen und das ist ja zum Beispiel auch bei DuckTales, ist ja auch nicht direkt bei Disney Plus gelandet. Das läuft dann erst im Disney Channel in Deutschland und dann ein Jahr später bei Disney Plus. Also wird nicht alles auf einmal, glaube ich, da sein.
Aber die Hoffnung ist natürlich trotzdem, dass die ganzen Sachen, die bisher einfach noch nicht nach Deutschland gekommen sind, also sowas wie diese Serie, die hatten wir auch letztens schon mal als Empfehlung von einem Zuhörer, glaube ich, eine wie Alaska oder was jetzt dieses Jahr kam, Happiest Season, so ein Weihnachtsfilm mit Kristen Stewart, dass die einfach bei uns dann nicht ankommen, weil da irgendwie nicht so richtig geklärt ist, wie das passieren soll. Das hoffe ich dann, dass das dann einfach schneller und zügiger geht im nächsten Jahr.
Oh ja, ich warte wirklich sehnlichst auf diesen Weihnachtsfilm mit Kristen Stewart.
Den gibt es schon bei Amazon zu leihen für viel Geld.
Okay, na gut. Ich schütte Amazon ja sowieso viel zu viel Geld in Rachen. Die paar Euro würden wahrscheinlich keinen Unterschied
mehr machen. Die 15 Euro sind es wert für neuen Kristen Stewart-Content.
Ja, tatsächlich. Meiner Meinung auf jeden Fall schon. Esther, was denkst du denn, was du vielleicht mal für einen neuen Streaming-Dienst ausprobieren willst 2021? Hast du da noch was auf der Liste, was du noch nicht abonniert hast?
Ich habe immer was auf der Liste, was noch nicht abonniert ist. Es gibt einfach zu viele in Deutschland. Was ich so ein bisschen hoffe, dass sich das nächstes Jahr klärt, ist, dass die Sachen von Paramount Network, was ja nun wirklich so eine super kleine Sache in den USA ist, sind irgendwie mal eine Lösung finden, um nach Deutschland zu kommen. Weil ich nämlich ein großer Fan der Serie Yellowstone bin mit Kevin Costner, so eine moderne Western-Setting-Serie. Und die ist jetzt endlich erstmals in Deutschland angekommen im November zu... haltet euch fest, Sony AXN, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, ist ein Pay-TV-Sender, der mich schon damit abschreckt, dass er das Motto hat, willkommen im Bad Boys Club.
Autsch.
Und jetzt, ja, also, aber die Serie ist wirklich gut und ich hoffe einfach, dass da die Vertriebswege irgendwie ein bisschen für alle vereinfacht werden und dann so große Sachen auch nicht nur an einem Ort, wo man schwer rankommt, zur Verfügung stehen, sondern ja, diversifiziert werden vielleicht.
Das heißt, du hast dich nicht dem Bad Boys Club angeschlossen dafür?
Ich habe mich geweigert.
Ja, das ist natürlich auch noch ein spannender Punkt. Da bin ich auch gespannt, ob dafür eine Lösung gefunden wird. Das ist ja sowieso immer mega kompliziert, dass das bei uns ja nochmal ganz anders aussieht als in den USA, wo ja die meisten Streamingdienste dann eben rüberschwappen, weil die Lizenzen dann einfach an andere Dienste verkauft werden. Diese ganze HBO Max Causa ist ja auch noch ein riesiges Fragezeichen. Max, hat sich da schon irgendwas angebahnt, ob HBO Max mal nach Europa kommt?
Ich glaube, bisher haben sie es noch nicht anberaumt, dass es in absehbarer Zeit in Deutschland startet, was ein bisschen schade ist. Aber da sind natürlich auch, spielen viele Lizenzen mit rein, dass HBO natürlich mit Sky auch so eine Partnerschaft hat, dass sie dort Serien ausspielen. Und das werden sie wahrscheinlich dann auch erstmal auslaufen oder weiterlaufen lassen. Bisschen schade, weil natürlich so viele Filme nächstes Jahr zu HBO Max kommen in den USA und wir müssen noch drum bangen, dass die Kinos wieder öffnen.
Genau, für alle, die das nicht mitbekommen haben, bei HBO Max landen dann die ganzen Warner-Kinofilme, so war das doch, ne? Auch die ganzen DC-Filme quasi, also Wonder Woman etc., die werden dann zeitgleich zum Kinostart zu HBO Max kommen. Und auch generell in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden habe ich immer wieder gehört, auch warum gibt's denn HBO Max nicht bei uns? Also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie gerade so der heißeste Streamingdienst, den es aber leider nicht in Europa gibt.
Wir brauchen unbedingt Harley Quinn, die Serie in Deutschland. Die ist so gut und da gibt's schon zwei Staffeln in den USA und hier ist sie leider noch nirgendwo zu sehen.
Das ist tatsächlich traurig. Und damit wir jetzt nicht allzu sehr in der deprimierten Stimmung versinken, dass es kein HBO Max in Europa gibt oder zumindest noch keinen Termin dafür, gehen wir doch zu den Sachen, die es höchstwahrscheinlich schon geben wird nächstes Jahr in Deutschland bei euren Streamingdiensten. Und zwar zu unseren 21 größten Serien-Highlights 2021. Kurz zur Info, natürlich wie immer die volle Transparenz, wie wir auf diese 7 Serien kamen. Es handelt sich dabei ausschließlich um neue Serien. Das heißt, Serien, die bereits laufen, mehrere Staffeln haben und nächstes Jahr eine neue Staffel bekommen. Da reden wir ganz kurz am Ende drüber. Jetzt geht's uns wirklich um neue Projekte, auf die wir sehr gespannt sind und die wir natürlich demnach selber auch noch nicht gesehen haben. Aber wir sagen euch, warum wir uns drauf freuen und warum sie vielleicht auch was für euch sind. Und so kurz zum Überblick, jeder von uns dreien hat sich 7 Serien genommen. Da kamen wir dann auf die schöne 21. Und es waren dabei 8 Netflix-Serien, 2 Disney-Plus-Serien, 2 Amazon-Serien, 1 Apple-TV-Plus-Serie und 8 Serien, bei denen es noch keinen festen Streaming-Dienst in Deutschland gibt. Wir aber glauben, dass das im Rahmen des Möglichen ist, dass sie nächstes Jahr noch nach Deutschland kommen. Genau, und ich werde jetzt einer nach dem anderen aus dem Hut ziehen. Ich bin selber sehr gespannt. Esther, Max, seid ihr bereit?
Ja, hoffentlich keine HBO Max-Serie jetzt als erstes.
Oh, oh. So, ich raschel mal im Hut. Ich mache mal das näher ans Mikro, damit ihr das haptische Gefühl...
Es ist übrigens ein sehr schöner Hut, den Andrea da hat. Ihr könnt das nicht sehen, aber es ist so ein, ich würde sagen, österreichischer Wanderhut. Oder was ist das, Andrea?
Den habe ich mir tatsächlich hier in einem Hutladen in Berlin gekauft. Ich würde nicht sagen, dass es ein österreichischer Wanderhut ist, beziehungsweise weiß ich nicht, wie österreichische Wanderhüte aussehen. Aber spätestens als ich den Walking Dead Trailer sah, in dem Maggie zurückkam und so einen schicken Hut auf hatte.
Ja, genau so sieht er aus.
Da habe ich mir auch eingekauft. So, und die erste Serie ist eine Netflix-Serie. Da fangen wir gleich mit was Vertrautem an. Max, es geht um Cowboy Bebop.
Oh, da habe ich ganz oben auf meiner Liste. Das ist mein Highlight, glaube ich, nächstes Jahr. Also da sind die Erwartungen sehr, sehr hoch. Das ist nämlich die Realverfilmung der gleichnamigen Anime-Serie aus dem Jahr 1998. Und die gilt halt als eine der besten Anime-Serien aller Zeiten. Also die vermischt so Western, Sci-Fi, Noir mit ganz viel toller Jazzmusik und macht sehr viel Spaß. Und sie ist halt auch verantwortlich für diesen großen Anime-Hype, der in den frühen 2000ern dann in die westlichen Gefilde rübergeschwappt ist. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Also einmal so kurz, damit ihr wisst, worum es geht. Es spielt im Jahr 2071, 50 Jahre nach einem großen Unfall mit einem Hyperraum-Ringsystem, das explodiert ist und den Mond getroffen hat und der Mond zersplittert und trifft auf die Erde und die Erde ist unbewohnbar und alle Menschen verteilen sich auf verschiedenen Planeten und Monden des Sonnensystems. Nein, es ist nicht The Expanse, sondern viel verrückter. Genau, und heute und in der Gegenwart folgen wir dann der Crew des Raumschiffs Bebop. Das ist eine Gruppe von Kopfgeldjägern, die durch das Sonnensystem reisen und verschiedene Aufträge annehmen. Und das sind immer meist sehr lustige Aufträge und endet immer damit, dass die Crew wieder pleite ist am Ende. Die Serie hat aber auch sehr viel Fokus auf die tragischen Backstories der Figuren. Und ich freue mich schon besonders, weil es gibt ein Corgi mit übermenschlicher Intelligenz. Das ist, glaube ich, mein großes Highlight in der Serie. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen wollen, weil natürlich als Sci-Fi-Serie eigentlich schon sehr effektgeladen dann die Serie sein wird. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das machen. Von den Hauptdarstellern kenne ich eigentlich fast gar keinen, außer natürlich den Hauptdarsteller John Cho, Mr. Sulu aus J.J. Abrams Star Trek. Der spielt den Spike-Spiegel. Ich bin wirklich sehr gespannt und die soll auch nächstes Jahr schon kommen. Die hat eine sehr belebte Produktion, die Serie hinter sich. Die war im November 2018 angekündigt worden. Und kurz nach dem Dreh hatte dann John Cho eine sehr schwere Knieverletzung am Set. Und da musste dann der Dreh direkt wieder für 6 Monate abgebrochen werden, damit er in die Reha kann.
Du meine Güte.
Ja, und dann kam noch eine Pandemie dazwischen, als es wieder losging. Sollte. Eine Produzentin hat zumindest in einem Interview gesagt, dass als dieser Unfall passiert ist, eigentlich schon 6 Folgen gedreht waren. Von daher, das war nicht so ganz klar, wann die jetzt genau angefangen hatten zu drehen. Von daher bin ich recht zuversichtlich, dass die noch fertig wird. Und seit September 2020 wird jetzt auch wieder fleißig in Neuseeland gedreht. Von daher freue ich mich, dass sie dann hoffentlich wahrscheinlich so Herbst, Winter dann 2020 dann zu Netflix kommt. Je nachdem, wie aufwendig die Effekte dann sind.
Sci-Fi und Cowboys erinnern mich natürlich sofort an Firefly.
Ja, ist tatsächlich so ein bisschen wie Firefly, nur noch wilder mit noch mehr Jazzmusik, aber auch. Das ist halt okay. Der Soundtrack ist halt sehr ikonisch von dieser Anime-Serie und da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen.
Ja, jede Folge. Also ich habe den Anime, das ist ja nur eine Staffel, das kann man eigentlich ziemlich schnell wegbingen, habe ich vor einem Jahr oder so zum ersten Mal gesehen und ich war auch sehr begeistert davon und freue mich fast genauso sehr wie Max. Ich glaube, Max freut sich noch mehr auf Cowboy Bebop. Und jede Folge bespielt auch so ein bisschen anderes Musikgenre. Genau. Auch meistens schon im Titel der Folge irgendwie mit ein verwebt und das fand ich auch ganz toll. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass sie den, wie soll ich sagen, Sexismus zurückschrauben, der Anime mit der unfassbar leicht bekleideten einzigen weiblichen Hauptfigur leider schon ziemlich auf die Spitze treibt. Aber als großer John Cho-Fan bin ich da sowieso Feuer und Flamme, dass sie ihn besetzt haben für diese großartige Outlaw-Rolle. Also auf jeden Fall richtig gut. Genau, kommt 2021 hoffentlich zu Netflix und wahrscheinlich wird es bei mehreren Serien oder bei allen Serien heute noch heißen, da kam eine Pandemie dazwischen, mal schauen.
Mal schauen, ob es kommt.
Ja. Mal schauen, ob das alles rechtzeitig fertig wird. Ein paar haben natürlich schon Starttermin, weil sie schon fertig sind. Und dann greife ich gleich nochmal hier rein. Als nächstes Esther, wow, und da haben wir eigentlich schon das größte Highlight, auf das sich alle, die allermeisten Leute freuen, und zwar die Der Herr der Ringe-Serie bei Amazon Prime.
Ja, wir hoffen natürlich auch wirklich, dass Herr der Ringe fertig wird. Im Moment ist, glaube ich, so Ende 2021 angepeilt, wenn alles glatt geht. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2021 enden und dann haben sie eigentlich noch genug Zeit für die Postproduktion. Und dann werden wir endlich nach Mittelerde zurückkehren mit einer neuen Serie. Es ist echt krass. Es gibt nur die Hobbit-Trilogie, die Herr-der-Ringe-Trilogie, diesen einen Zeichentrickfilm und sonst nichts zum Tolkien-Universum.
Es gibt drei Zeichentrickfilme. Das andere war TV. Ja. Also ja, da muss man schon penibel sein als Herr-der-Ringe-Fan.
Auf jeden Fall, genau, freue ich mich da sehr drauf, da wieder hinzugehen und auch eine völlig neue Geschichte zu erleben. Denn wie wir inzwischen wissen, obwohl wir ziemlich wenig zur Herr-der-Ringe-Serie wissen, ist, dass das im zweiten Zeitalter spielen wird. Also tausende von Jahren vor der Ring-Trilogie, die wir so kennen und lieben. Aber trotzdem, weil die ja alle so oder viele so langlebig sind wie die Elben, werden auch ein paar bekannte Figuren zurückkehren. Galadriel ist zum Beispiel schon bestätigt, langleben die langlebigen Elben. Und da werden wir dann nochmal völlig neue Verquickungen erleben. Ich hoffe auch, dass die Hobbits zurückkommen. Bisher weiß man da wirklich noch nichts zu von. Es wird gemunkelt, dass auch Elrond und sogar Sauron zurückkehren könnten, was darauf hindeuten würde, dass es vielleicht zeigt, wie die Ringe geschmiedet werden, wie Sauron an die Macht kommt und wie es dann zur Schlacht kommt, die wir ganz am Anfang von Herr der Ringe kurz angedeutet bekommen, wo der Ring verloren geht. Aber ja, das ist alles im Moment leider wirklich noch Spekulation. Insofern können wir eigentlich nur abwarten und hoffen und uns freuen. Habt ihr da Gefühle für die Herr der Ringe-Serie?
Ja. Sehr, sehr große Gefühle. Ich freue mich unfassbar drauf, weil ich auch durch die ganzen Artikel, die ich immer lese, die du schreibst, Esther, zu der Herr der Ringe-Serie weiß, was das für eine riesengroße Produktion ist und was das für eine Blockbuster-Serie werden wird, die da mal schauen, ob sie neue Maßstäbe schafft. Ich kann es mir schon vorstellen. Amazon buttert da richtig, richtig krass viel rein. Das ist so das große Prestige-Aushängeschild, schätze ich mal, sobald die dann startet für Amazon Prime. Ja, und da freue ich mich natürlich mega drauf.
Ich hoffe dass Amazon jetzt sich dann ein Beispiel an The Boys dann auch nimmt und Herr der Ringe wöchentlich ausstrahlt und nicht wirklich alle Folgen auf einmal raushaut, weil dann hat man wirklich so viel, wie die Serie kostet, dann hat man auch wirklich was auszukosten jede Woche und kann auch immer schön spekulieren und drüber reden, anstatt dass wieder einfach 10 Folgen auf einmal rausgehauen werden.
Ja, da gehe ich auch voll mit. Also ich will die 8 Folgen nach und nach sehen, damit sich das irgendwie in meinem Kopf alles festsetzen und entfalten kann, als völlig überrollt zu werden davon.
Das war doch das Beste an dieser Trilogie. Jedes Mal irgendwie diese ein oder wie viele Jahre waren das immer zwischen
genau,
den Teilen?
Ein Jahr dazwischen,
immer, ja. Genau, immer ein Jahr warten. Oh, wie geht's weiter? Und nochmal die Bücher lesen schnell dazwischen drin.
Schnell die Bücher lesen? Puh. Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja, also wir drei freuen uns ganz offensichtlich alle sehr auf diese Serie. Das wird einfach ein richtiges Highlight, egal wie viel man mit Fantasy und der Herr der Ringe anfangen kann. Das wird einfach ein Serienmeilenstein werden, behaupte ich einfach. Und um damit noch mehr eure Vorfreude zu schüren. Und dann ziehe ich den nächsten Zettel, damit wir uns ein bisschen ranhalten. Ich würde ja eigentlich gerne eine Stunde über jede einzelne Serie reden. Und, das ist der eine Zettel, auf dem zwei Serien stehen, weil wir sie thematisch zusammengefasst haben. Und dann bin jetzt ich dran. Es geht um Netflix. Und zwar kommen 2 Resident Evil Serien zu Netflix. Eine davon definitiv 2021, die andere hoffentlich 2021. Ich erkläre euch ganz kurz, um was es bei den Serien geht. Die eine Serie ist ich fange mal mit der an, die definitiv nächstes Jahr kommt. Das wird eine Animationsserie und da geht's um Leon S. Kennedy und um Claire Redfield, die man auch in Resident Evil 2 beziehungsweise dem Resident Evil 2 Remake, das vor kurzem rauskam, das ich gespielt habe, spielt beide. Das sind die Hauptcharaktere. Und das werden neue Abenteuer, man weiß noch nicht genau was, und das wird sich in den Videospielkanon einfügen. Also deswegen können wir mal davon ausgehen, dass das neue Abenteuer sind, genau, die dann Teil der offiziellen Resident Evil Lore sind. Und ich habe Resident Evil 2 gerade vor ein paar Wochen durchgespielt, deswegen freue ich mich jetzt auch umso mehr auf diese Serie. Ich finde es interessant, dass es eine Animationsserie ist, aber ja. das macht mich eigentlich nur noch mehr gespannt auf die Sache. Ich bin ja auch großer Animationsserien-Fan. Ich bin ja auch, also ich bin ja sowieso ein riesiger Resident Evil-Fan. Deswegen freue ich mich, dass da gerade so viel, mega viel neuer Content nachgeschossen wird.
Kommt ja auch noch das Kino-Reboot nächstes Jahr.
Genau, es kommt ja auch noch. Das Kino-Reboot wäre ja nicht so, als würden wir Leon Kennedy nicht auch im Kino sehen. Nächstes Jahr, was ich auch richtig, richtig toll finde. Und die Filmreihe mit Mila Jovovich liebe ich sowieso über alles. Ich habe auch Resident Evil 5 gespielt und Resident Evil 7 und 160 Stunden Resident Evil Revelations 2. Für alle Leute, die es kennen, als Vergleichszahl. Wie viel habt ihr so gespielt im Couch-Koop? Genau, und dann kommt auch noch eine Live-Action-Serie zu Netflix. Die kommt aber frühestens Ende 2021, weil die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben. Und darin geht's um die Wesker-Geschwister. Wir kennen ja Wesker als den großen Bösewicht. Und es geht um die Geschwister in New Raccoon City. Der Vater ist in geheimnisvolle Experimente verwickelt und dann geht das alles seinen Lauf. Ich bin gespannt, was die da für eine
Welche
Geschichte.
Könnten das wohl sein?
Ja, was könnte es wohl geben bei den Experimenten? Man kann nur spekulieren.
Das Interessante bei der Serie ist ja, dass sie in zwei Zeitebenen spielt. Einmal mit den Kids als Teenies. Da sind wir dann wieder voll auf der Netflix-Schiene, dass es so wahrscheinlich so ein bisschen Resident Evil Teenie-Content wird. Und dann natürlich irgendwie noch mal, ich weiß nicht, sind es 20 Jahre, 15 Jahre später, wenn dann eine von den Geschwistern erwachsen ist und in der Post-Zombie-Apokalypse lebt und nochmal herausfinden muss, wie ihre Familie mit allem zusammengehangen hat.
Wahrscheinlich wollen die nur Regenschirme erfinden. Ist ganz, ganz harmlos.
Das erinnert mich daran, mein Freund kam gestern mit einem Werbegeschenk nach Hause und zwar ein Umbrella Company Regenschirm. Und ich wollte immer schon mal so einen haben und jetzt habe ich einen. Ha! Ohne jetzt zu viel Werbung dafür machen zu wollen hier.
Ich gucke gerade aus dem Fenster und es regnet, also es passt.
Das Universum fügt hier gerade alle Puzzleteile zusammen für uns. Ich ziehe den nächsten. Max, du bist wieder dran. Zwar eine neue Star Trek-Serie erwartet uns. Star Trek Strange New Worlds.
Yay, neuer Star Trek-Content. Ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen, die auch alle Star Trek-Serien mögen. Auch die neuen. Das ist ein Spin-off von Discovery und ein Prequel zu Raumschiff Enterprise. Und wir folgen den Abenteuern der Crew des Raumschiff USS Enterprise. Wow. genau, unter der Leitung von Captain Christopher Pike. Und das ist natürlich die Vorgeschichte der Enterprise-Crew, bevor dann, jetzt habe ich den Namen vergessen, Kirk, James T. Kirk, das Ganze übernimmt. Und die Crew haben wir auch schon in Discovery Staffel 2 gesehen, gespielt von Anson Mount, Rebecca Romijn und Ethan Peck als Spock. Genau. Und wir folgen dann Christopher Pike und seiner ersten Offizierin Number One. Oh Gott, heute schon. Ist schon soweit. Und seinem Wissenschaftsoffizier Spock. Pike kennt natürlich jetzt schon, in Discovery haben wir das gesehen, sein tragisches Ende. Wir wissen, was mit ihm später passiert. Und mit diesem Wissen geht er jetzt halt neue Abenteuer an und versucht optimistisch seine Crew anzuführen, obwohl er weiß, dass das Ganze nicht gut für ihn enden wird. Und das Ganze soll an den ersten Originalpiloten, der Käfig von 1965, anknüpfen. Und soll wieder klassische Star Trek-Geschichten erzählen, nachdem jetzt Picard und Discovery so sehr episodisch waren oder seriell erzählt haben, große Geschichten, soll das jetzt wieder so Monster of the Week-Folgen erzählen. Und ich glaube, das könnte sehr viele Star Trek-Fans und alte Trekkies abholen. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das machen.
Und wo wird's das zu sehen geben? Wissen wir das schon?
Steht leider noch nicht fest. Also in den USA startet es bei CBS All Access, wo die ganzen Star Trek-Serien laufen, beziehungsweise dort heißt der Streaming-Dienst dann ab Frühjahr 2021 Paramount Plus.
Ah ja, das altbekannte Plus.
Das Plus.
Paramount Plus wird da umbenannt. Also entweder bei Netflix oder Amazon, weiß man noch nicht. Aber was auf jeden Fall nächstes Jahr an Star Trek-Content neu kommt, ist erstmal Star Trek Lower Decks, kommt nämlich am 22. Januar zu Prime Video. Das ist die Animations-Comedy-Serie von Mike Mahan, einer der Rick and Morty-Autoren, der so ein bisschen Kuriosum ins Star Trek-Universum bringt.
Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Und du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, du bist fast der Einzige auf dem ganzen Planeten und in allen fernen Galaxien.
In allen vier Quadranten, ja.
der alle Star Trek-Serien mag. Da gibt's ja wirklich sehr viel, die sich aufregen über Discovery oder Picard oder beide. Naja, ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt, weil ich mag die eigentlich auch ganz gerne, die alten und die neuen. Ja, Strange New Worlds, glaube ich, hieß es, ne?
Und die Enterprise-Crew war ja so ein bisschen auch das Highlight in Staffel 2. Also Anson Mount hat da sehr viel reingebracht von diesem klassischen Star-Trek-Optimismus und das jetzt so als eigene Serie nochmal und wieder neue Spezien und Kulturen erforschen. Das kann, glaube ich, ganz spannend werden.
Glaubst du, die werden es dann schon so machen, dass es vor allem auch die alten Fans anspricht oder auch neue Zuschauer abholt? Weil mein Problem war so immer ein bisschen, ich bin bei Discovery tatsächlich so ein bisschen wieder reingekommen, aber ich bin halt kein Trekkie und habe da nicht das Hintergrundwissen und werde jetzt langsam so in Staffel 3 wieder abgeholt und bei Picard waren mir auch zu viel Querverweise drin, die ich nicht verstanden habe. Meinst du, das Episodische wird dann trotzdem für mich funktionieren, wenn ich da mal reinschauen will?
Ich denke schon, da es ja vor Enterprise spielt, wird das dann eher so für Trekkies dann interessant, wenn man irgendwelche Spezien sieht, die später noch wichtig werden. Aber jetzt muss man, glaube ich, nicht viel aufholen, dass man das alles versteht. Das ist ja zum Beispiel auch die dritte Staffel von Discovery, kann man eigentlich auch ohne große Querverweise sehen, weil sie ja 900 Jahre in der Zukunft spielt.
Genau, haltet Ausschau nach Star Trek Strange New Worlds, vermutlich bei Netflix oder Amazon Prime nächstes Jahr.
Und steinigt mich bitte nicht schon wieder, nur weil ich sage, ich mag Discovery.
Ja, bitte lasst den armen Max in Ruhe, wenn ihr anderer Meinung seid. Wir haben uns ja alle lieb. Und ich habe auch schon den nächsten Zettel gezogen und da werde ich ganz aufgeregt, weil da steht drauf Midnight Mass. Und zwar steht da auch mein Name dabei und Netflix. Das ist eine Serie, eine Horrorserie, die nächstes Jahr zu Netflix kommt von Mike Flanagan. Und Mike Flanagan ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure und das auch schon, beziehungsweise generell Filme und Serien machen. Er schreibt ja auch seine Sachen meistens selber. Generell einer der, ja, schon seit ein paar Jahren einer meiner liebsten Filme- und Serienmacher. Der hat zum Beispiel Spuk in Hill House gemacht bei Netflix und Filme wie Oculus oder auch Dr. Sleep, das Shining-Sequel. Und er hat Horror-Drama verstanden. Ich kenne niemand anderen, der so gutes Horror-Drama macht wie Mike Flanagan. Und Midnight Mass ist jetzt seine neue Serie. Da spielt auch Kate Siegel seine Lebenspartnerin. Ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, ist auch egal. Seine Lebenspartnerin, sage ich mal, wieder mit. Die schreibt ja auch meistens gemeinsam mit ihm seine Filme und Serien. Und es geht um so eine isolierte Community auf einer Insel. Das allein finde ich ja schon spannend. Und plus übernatürliche Ereignisse. Plus es ergibt sich eine Ankunft eines mysteriösen Priesters. Mehr weiß man tatsächlich inhaltlich noch nicht so wirklich. Es gibt auch noch keinen Trailer oder so. Sie ist seit Mitte Dezember, also seit gerade eben, abgedreht. Und kurz vor dem Drehstart da kam die Pandemie, wie wir schon meinten, dass wir das öfter noch erwähnen werden. Im März 2020 hätten sie eigentlich angefangen und dann, glaube ich, ein paar Tage davor mussten sie alles auf Eis legen. Wenn ihr wissen wollt, wie so eine Produktion in Zeiten dieser Pandemie davor, mittendrin, danach aussehen kann, dann könnt ihr einen ganz spannenden Twitter-Thread lesen von Mike Flanagan. Eben wie gesagt bei Twitter, wo er den gesamten Ablauf der Produktion inmitten der weltweiten Pandemie beschreibt und wie das für ihn als Filme bzw. Serienmacher war. Das fand ich wirklich sehr spannend und da erfährt man auch eben so ein bisschen, wie die ganze Arbeit an Midnight Mass mit den ganzen Vorkehrungen und so funktioniert hat, finde ich, wie gesagt, sehr spannend. Und Midnight Mass ist so eins meiner größten Highlights, auf die ich mich freue. Ich freue mich immer sehr auf eine neue Mike Flanagan-Serie. Ich schätze mal wieder, dass es Horror-Drama wird. Es klingt auch ziemlich nach Fantasy, wenn ich mir das mit der Insel und den übernatürlichen Ereignissen und dem mysteriösen Priester so anschaue. Esther, Max, ist das was, worauf ihr euch auch freut?
Auf jeden Fall. Also Flanagan und seine wirklich durchdachten Figuren in seinen Horrorfilmen, die beeindrucken mich immer wieder, dass da auf einmal so eine Tiefe reinkommt in so ein Genre, was sonst eher so von Schreck und Angst lebt. Insofern werde ich garantiert auch die Mitternachtsmesse mitfeiern.
Ich bin auch großer Flanagan-Fan und freue mich drauf, dass dieser Teil des Flanagan-Verse endlich erklärt wird, dass wir endlich herausfinden, was steht in diesem Roman Midnight Mass, den die Hauptfigur aus Hush geschrieben hat und der Roman, der bei Gerald's Game auf dem Nachttisch liegt, der hieß nämlich auch Midnight Mass.
Ja, stimmt, das hätte ich jetzt fast vergessen, dieser Querverweis, den finde ich sowieso ganz großartig, dass er ja sein so ein richtig eigenes Flanagan-Verse erschafft mit diesen Querverweisen. Und ich habe dann auch schon die nächste Serie rausgezogen. Nochmal Netflix, Esther, wieder ein großer Fantasy-Knaller nächstes Jahr, Shadow and Bone.
Ja, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich auf diese Serie gehypt bin. Die kommt 2021 zu Netflix, wie wir es ja erst seit ganz kurzem wissen. Und ich habe erst diesen Sommer die ganzen Bücher, die Buchvorlagen von Leigh Bardugo gelesen und bin jetzt sowas von drin in diesem Universum und so aufgeregt, dass diese Serie kommt. Das ist echt schwer in Worte zu fassen. Es sind so 6 Romane, die es gibt, aber 3, die auch zu Shadow and Bone gehören, aber 2, die dann irgendwie auch mit reinspielen. Also um das mal kurz irgendwie einzuordnen, wir sind da in einer Fantasy-Welt namens Ravka, die so russisch angehaucht ist. Und da gibt's eine Schattenflur, einen dunklen Ort, der das Land teilt und Soldaten, die da leben und ein König und eine junge Soldatin beziehungsweise Kartografin entdeckt dann auf einmal, dass sie ganz besondere Fähigkeiten hat und wird dann schnell in die Hauptstadt gebracht, um ausgebildet zu werden. Und da will ich gar nicht so viel verraten, was da alles passiert, aber es ist wirklich fantastisch, wie diese Welt gestrickt ist in ihrer Komplexität und in Glaubhaftigkeit und wie wunderbar die Charaktere jeder einzelne ausgefeilt sind, zumindest in den Büchern. Insofern hoffe ich, dass die Serie das wirklich übernimmt und mitnimmt. Wir hatten jetzt gerade kurz vor Weihnachten den ersten Teaser bekommen, wo einfach nur ein Hirsch mit sehr großem Geweih zu sehen war. Ich glaube, alle, die Bücher kennen, die sind total gehypt, was da zu sehen war. Alle anderen verstehen nicht, was da zu erblicken ist. Aber da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und ich hoffe auch, dass es ein riesengroßes Ding wird. Meine große Fantasy-Liebe jetzt für 2021, ganz klar, Shadow and Bone.
Jetzt bin ich doch ein bisschen angeheizt von dir. wann soll das starten?
Im April 2021.
Zu Ostern.
Ja, also zu Ostern, da ist gar nicht mehr lange hin und finde ich ganz interessant, dass Netflix auch mit einem, neben The Witcher, mit einem weiteren großen Fantasy, weiteren großen Fantasy-Serie da aufwarten will, um dann auch natürlich Amazon mit Herr der Ringe was entgegenzusetzen zu haben, wenn das startet. Auf dem nächsten Zettel, Max, du bist gefragt, American Horror Stories.
Genau, das erste Spin-off von American Horror Story kommt. Es heißt American Horror Stories. Da habe ich schon mit Esther einen schönen Podcast zugemacht zu American Horror Story. Den könnt ihr euch gerne anhören. Die große Horror-Anthologie-Serie der letzten 10 Jahre. Und das Spin-off soll aber nicht mehr pro Staffel eine große Horror Story erzählen, sondern mit jeder Folge eine neue. Also es ist jetzt nicht mehr eine ganze Staffel, sondern mit jeder Folge wird ein neues Kapitel erzählt, eine neue Geschichte. Und die erste Staffel soll 16 Folgen haben und sonst ist nichts darüber bekannt. So. Wir wissen einfach nur, es gibt 16 verschiedene American Horror Stories und Sarah Paulson wird mindestens bei einer Folge Regie führen und es sollen viele bekannte AHS-Gesichter zurückkommen, aber sonst ist noch nichts bekannt darüber.
Esther, was sagst du als American Horror Story Guckerin dazu? Willst du ein Spin-off?
Ich glaube, ich will es nicht, aber ich werde es mir angucken. wir haben ja schon öfter mal drüber geredet, dass ich nicht so der Fan von episodischer Anthologie bin, wo man sich jedes Mal auf was Neues einstellen muss. Aber mal gucken. Ich lasse mich natürlich auch gern von dem Gegenteil überzeugen, dass das ganz toll wird.
Und da bin ich sehr gespannt, ob das dann in Deutschland bei Disney Plus startet, weil es ist nämlich eine FX on Hulu Serie und müsste dann ja eigentlich bei A Star laufen. Und da bin ich gespannt, wie sie das machen. Ob es dann wie bisher bei Sky zu sehen ist, beim Fox Channel, oder ob es dann direkt zu Disney Plus kommt.
Ja, ich finde das schon hammerhart, wenn Disney sich dann entscheiden würde, auch einfach wirklich die knallharten, brutalen, ekligen Horrorserien zu Disney Plus Star zu holen.
Na, wenn die Alien-Serie schon kommt.
Eben, wenn die Alien-Serie kommt, dann wüsste ich nicht, was da dagegen spricht. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Spin-off der Punkt wird, wo ich nach vielen, vielen, vielen Jahren wieder einsteigen werde, weil im Gegensatz zu Esther mag ich Serien, die quasi, wo die einzelnen Folgen nur lose oder gar nicht zusammenhängen und verschiedene Geschichten erzählen. Bei Amazon fand ich die beiden Serien Tales from the Loop und Electric Dreams ziemlich schön. War natürlich auch Sci-Fi, aber bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt.
Wann kommt eigentlich die Ryan Murphy-Serie American Sci-Fi Stories?
Ja.
Nachdem es American Crime Story schon gibt, muss es doch auch irgendwann noch Sci-Fi Stories geben.
Hat der schon mal je was mit Sci-Fi gemacht? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ist vielleicht nicht so sein Genre, oder?
Nur die Aliens in American Horror Story Asylum.
Ja, okay. Das war's. Da wirft man das Netz weit aus.
Ich glaube, wenn Ryan Murphy Sci-Fi machen würde, dann wird das auch irgend so eine ganz schräge Retro-Sci-Fi-Kostümgeschichte werden, was nichts Schlechtes ist. Also.
Oder sowas wie Altered Carbon, sehr viel mit Körper und...
Ja, auf jeden Fall. Sehr viel, ja. Sehr viel mit Körper.
Sehr viel mit Körper und Identität.
Esther, der auf dem nächsten Zettel steht eine Serie, die mir gar nichts sagt. Erleuchte mich bitte über Nine Perfect Strangers.
Ja, das ist spannend. Das ist auch wieder eine Hulu-Serie. Das heißt also im Umkehrschluss, dass wir leider noch nicht wissen, ob sie wie kommt, vermutlich zu Stars bei Disney Plus, hoffentlich. Ist im Moment in Postproduktion, wird also mit ziemlicher Sicherheit 2021 bei uns aufschlagen oder in der Welt aufschlagen erstmal. Es geht um einen neuen Fremde, wie der Titel schon sagt, Nine Perfect Strangers, die in einem abgelegenen Erholungsort da sich irgendwie ausleben wollen, beziehungsweise einen Neuanfang wagen. Manche wollen sich neu erfinden, manche wollen Gewicht verlieren. Schon bessere Wohlstandsgesellschaft, würde ich mal sagen. Also lassen sich mit Luxus verwöhnen, Meditation, aber dann passiert natürlich was ganz anderes. Also geht dann schon eher so in die Thriller-Richtung, würde ich behaupten. Es ist eine Buchverfilmung von der Autorin Leanne Moriarty, die auch Big Little Lies geschrieben hat. Da schließt sich jetzt der Vorfreundekreis bei mir. Und dieses Buch wird adaptiert von David E. Kelly als Serienschöpfer, der auch Big Little Lies mit ins Leben gerufen hat und zuletzt auch The Undoing adaptiert hat. Und da kommt dann auch wiederum Nicole Kidman mit ins Spiel. Also die großen Nicole Kidman, David E. Kelly Serien, die haben mir bisher alle super gefallen, Big Little Lies, The Undoing. Und dann kommt da noch dieser unglaubliche Cast dazu. Ich kann ja einfach mal vorlesen, wer da noch so alles dabei ist. Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Regina Hall, Luke Evans, Michael Shannon, Bobby Cannavale, Samara Weaving. Also ich glaube, das wird ganz großartig, da ein Ensemble-Drama mit Twist, das wieder Spannung in unsere thrillerarmen Leben bringt.
Ich liebe Ensemble-Serien und mit diesem Cast, also ich bin sowas von sold, ich will das jetzt sofort haben.
Wollte auch gerade sagen, ich liebe es jetzt schon.
Ja, 10 von 10, sofort bewerten.
Handlung ist egal.
Tatsächlich finde ich die Handlung fast ein bisschen egal, wenn man 9 so krasse Charakterdarsteller in einen Raum packt. Das wird mit Sicherheit super.
Und dann auch noch Luxusspar.
Ja. Ich ziehe den nächsten Zettel. Max, it's a sin.
Yeah, Moment, jetzt muss ich durch die ganzen Notizen erstmal scrollen.
Yay, yeah, was war das nochmal?
Da haben wir jetzt HBO Max, beziehungsweise Channel 4 und HBO Max, eine Koproduktion. Es ist die neue Serie von Russell T. Davies. Dem Serienschöpfer von Queer as Folk, Doctor Who, die neuen Staffeln und Years and Years.
Years and Years!
Yes!
Das ist, glaube ich, auch der größte Grund, warum ich mich darauf groß freue. Endlich mal eine Serie, in die die Pandemie nicht reinspielt. Die ist nämlich seit Januar 2020 abgedreht.
Wow!
Die hieß ursprünglich mal Boys, jetzt heißt sie It's a Sin und es geht um 5 Freunde während der AIDS- und HIV-Krise in den 80er Jahren. Und es soll aber nicht so um Aktivismus gehen und um Politik, sondern halt um Menschen und menschliche Schicksale und den Schrecken des Virus. Und das klingt jetzt schon nach einem Tränenfest. Und ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil das darf nicht zu so einem Misery-Porn verkommen, dass es da zu viel Leid und Tod gibt. Da bin ich sehr gespannt, wie er das macht. Aber halt der Cast hat mich jetzt auch schon gesold, wollte ich gerade sagen, abgeholt. Die Hauptrolle spielt Olli Alexander, das ist nämlich der Leadsänger der Band, wisst ihr es?
Nee.
Olli Alexander.
Years and Years.
Wer ist das?
Nein.
Ja, die Band Years and Years. Da schließt sich der Kreis. Der hat auch schon in einigen Filmen mitgespielt und Serien, der hat in Penny Dreadful mitgespielt, in God Help the Girl hat er die Hauptrolle mitgespielt. In Skins hat er mitgespielt, in Enter the Void. Und jetzt seit 5 Jahren war er nicht mehr in Filmen und Serien zu sehen, weil er sich so auf seine Musikkarriere konzentriert hat. Und da bin ich sehr gespannt, ihn endlich wieder in einer Schauspielrolle zu sehen. Und es spielt auch Neil Patrick Harris mit, es spielt Stephen Fry mit, es spielt Keely Hawes mit, die wir aufs Bodyguard kennen. Da bin ich sehr gespannt.
Das Krass. Klingt auf jeden Fall richtig gut, ja. Obwohl du mich gerade so auf eine Gefühlsachterbahnfahrt geschickt hast, so erst gelockt mit, es geht nicht um den Coronavirus und dann es geht um den AIDS-Virus. Oh Gott. Aber nee, es klingt auf jeden Fall spannend. Setz dich auf meine Merkliste.
Ja, ich habe auch, wie ihr es vielleicht gehört habt, im Hintergrund gleich Olli Alexander gegoogelt.
Weißt du jetzt, wer es ist?
Ja, ich weiß jetzt, wer es ist. Ich kenne ihn vor allem aus Penny Dreadful. Und finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Das, glaube ich, wird schwer anzugucken, wenn ich so an Years and Years denke, wo es mir ja wirklich so hart den Magen umgedreht hat. Naja, ich freue mich aber nichtsdestotrotz drauf, weil Years and Years, alle, die den Podcast hier hören, wissen, dass wir drei diese Serie lieben und das eins der größten Highlights 2020 war. So, damit ziehe ich die nächste Serie. Esther, du bist wieder dran.
Mhm,
der Hut wechselt uns hier ziemlich schön ab, oder euch beide zumindest. schon wieder ein sehr interessantes Amazon-Projekt, The Wheel of Time.
Ja, langsam kann ich es nicht verheimlichen, dass ich hier alle Fantasy-Serien reingebuttert habe, die 2021 so kommen. Aber deshalb, ja, ist ja auch meine Passion. Es ist noch kein konkretes Datum bekannt, aber wir hoffen auf 2021 und es basiert auf der Buchreihe Das Rad der Zeit. Das ist High Fantasy von Robert Jordan. Da gibt es, glaube ich, insgesamt 14 Bände. Ich habe zumindest den ersten jetzt noch auf meine Leseliste gesetzt für Anfang nächsten Jahres. Und es ist so ein ganz klassischer Kampf von Gut gegen Böse. Die Magierin Moraine, gespielt von Rosamund Pike, nimmt eine Gruppe von 5 jungen Menschen unter ihre Fittiche. Und einer von diesen soll der wiedergeborene, in Anführungszeichen, Drache sein, der sich als Held, der es hält, eine Prophezeiung erfüllen soll, entweder die Welt zu zerstören oder zu erlösen oder zu retten. Dann gibt es dann noch einen Bösewicht, der sich einfach nur der Dark One nennt, also einen Gegner. Und sehr spannend finde ich auch, dass in dieser Welt nur Frauen Magie ausüben dürfen, weil die männlichen nämlich befleckt sind. Also ich glaube, da das ist eine sehr schöne Welt, in die ich gerne eintauchen werde. So mal richtig wieder mit Magie, Zauberern, Drachen, was es da alles so gibt. Und der Cast, der lässt sich auch ganz gut sehen. Da sind schön international Menschen dabei, die bekanntesten sind, wie ich schon erwähnt habe, jetzt Rosamund Pike, Peter Frentzen aus Vikings, kennst du sicher, Andrea?
Yes.
Michael L. Hatton aus Game of Thrones, der da den Roose Bolton gespielt hat. Alvaro Morte aus Haus des Geldes. Und Sophie Okonedo, die ja Max letztens in Ratchet so sehr gehypt hat.
Ja. Ich finde das toll, wie wir immer so kleine Zwischenrufe machen hier. Woo, yeah, ah.
Das ist mein Fan-Tourette.
Ihr merkt auf jeden Fall, wo unser Fandom liegt und unsere Präferenzen. Das ist nicht zu überhören hier. Klingt auf jeden Fall auch nach einer spannenden Serie. Und wir müssen uns eh ein bisschen ranhalten, damit wir unseren Podcast heute nicht sprengen. Wir haben immerhin schon die Hälfte der Serien besprochen. Und dann kommen wir zu einer Serie von mir. Das finde ich ganz interessant, weil diese Serie ist schon, ich glaube, das ist die Serie von allen hier, die am längsten in Produktion ist, beziehungsweise von der schon am längsten geredet wird und die immer noch nicht da ist. Und zwar seit 2013 warten wir darauf. Das sind jetzt immerhin schon 17 Jahre. Da wird nämlich eine Live-Action-Serie zu dem Videospiel oder der Videospielreihe Halo angekündigt, nicht das Lied von Rihanna oder von wem ist das?
War das 2003 oder 2013?
2003 meine ich, oder?
Genau, dann passt das mit den 17 Jahren noch.
2003 meine ich natürlich und 17 Jahre, ich habe hier aus Versehen 2013 notiert, weil ich selber kaum glauben konnte wahrscheinlich. Und ja, wie gesagt, die Videospielreihe Halo, ich habe damals, als ich 18 Jahre alt war, ist ja auch schon wieder eine Weile her ist, ganz viel Halo 3 gezockt auf der Xbox damals. Xbox, ich weiß nicht, welche Xbox das war. Und als da habe ich mich schon gefreut auf dieses Projekt, das mit dem Produzenten oder mit Steven Spielberg als Produzent in Verbindung gebracht wird. Und im November 2019 sind tatsächlich die Dreharbeiten gestartet. Man möchte es kaum glauben. Allerdings kam dann natürlich Covid dazwischen. Und es gab eine Drehpause bis Oktober 2020. Das heißt, mittlerweile ist das Set von Halo wieder am Start und es wird gedreht, tatsächlich. Ich kann es euch hier und jetzt bestätigen. Die Serie ist von Showtime produziert. Da ist noch nicht absehbar, wo und wann die wirklich dann nach Deutschland kommt. Eine andere Showtime-Serie, die gerade läuft, ist zum Beispiel Billions. Das läuft bei Sky, habe ich mal nachgeguckt. Genau, also wie gesagt, könnte zu Sky kommen. Wir wissen es noch nicht genau. Es gibt 10 Episoden. Und für alle, die Halo nicht kennen, kurz zum Inhalt. Es geht um den Kampf zwischen Menschen und Aliens im 26. Jahrhundert. Und Pablo Schreiber, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, den wir als ziemlich miesen Wärter aus Orange is the New Black kennen, spielt Master Chief.
Pornstash!
Danke, Esther. Die spielt den Master Chief, den ihr vielleicht alle schon mal gesehen habt. Das ist dieser Typ mit einem grünen Kampfanzug und dem goldenen Visier.
Darf er diesen Helm eigentlich jemals abnehmen? Also um jetzt mal zu Mandalorian die Parallele zu ziehen.
Tatsächlich habe ich hier in meinen Notizen auch stehen, wie Mandalorian? Fragezeichen. Vielleicht nimmt er ihn dann nur in den großen emotionalen Momenten ab, wie Pedro Pascal in Mandalorian. Mal gucken. Und was ich besonders toll finde, ist, dass Natasha McElhone mit dabei ist. Die kennt ihr vielleicht zum Beispiel als David Duchovnys Ex-Frau in Californication. Und sie spielt eine Wissenschaftlerin. Und ja, ich bin gespannt auf diese Serie. Man weiß nicht wirklich viel über den Inhalt. Gesagt wird, es wird eine Mischung aus sehr persönlichen Geschichten, Abenteuer und reichhaltiger Zukunftsvision. So. Es wird ein großer Sci-Fi-Kracher. Ich hoffe, dass die lange Produktionsgeschichte dem Ganzen irgendwie was Ausgefeiltes am Ende hinsetzen kann und dass das nicht ein großes Wirrwarr wird. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Kann kaum glauben, dass das jetzt wirklich kommen soll. Ich glaube es auch erst, wenn es da ist. Und wir informieren euch natürlich, wo es dann landen wird letzten Endes. Und dann greife ich wieder in die Box rein. Oh ja, okay, da darf ich gleich weitermachen, dann rede ich noch ganz kurz ein bisschen was weiter. Und zwar Mrs. Marvel, das ist eine von den vielen, Max.
Miss Marvel.
Noch nicht verheiratet.
Ja, stimmt, dieses MS heißt Miss und das MRS heißt Mrs., oder?
Ja, genau.
Ja.
Genau. Max, wie viele Disney Plus, MCU oder Marvel-Serien kommen nächstes Jahr?
Oh Gott, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If, diese Animationsserie, Miss Marvel Hawkeye. Und Hawkeye. 6 Stück.
6 Stück, genau. Und Miss Marvel ist eine, die soll Ende 2021 kommen. Genau, anfangen tun die Disney Plus Marvel Serien mit WandaVision am, ich glaube, Mitte
15. Januar.
15. Januar, danke Max. Genau, und ich finde es insofern ziemlich spannend, weil Miss Marvel so ein bisschen neue, wie soll ich sagen, so ein bisschen neue Perspektive in das Ganze reinbringt. Die ist von Bisha K. Ailey, das ist eine britische Stand-up-Comedian und Schreiberin. Und die Hauptrolle spielt Iman Vellani, die Schauspielerin selber ist Tochter von muslimischen Immigranten aus Pakistan. Und Miss Marvel ist ebenfalls, die Hintergrundgeschichte von Miss Marvel, die Wurzeln sind ganz ähnlich, nämlich auch aus Pakistan und sie ist die erste muslimische Superheldin in einer Titelrolle im MCU, was dem Ganzen hoffentlich nochmal ein bisschen neue Lebenssichten und Perspektiven hoffentlich hinzufügt, weil vieles im MCU ist ja dann doch, sorry an alle Fans, ziemlicher Einheitsbrei, vor allem im Kino und da erhoffe ich mir Großes. Es kam auch dieses Jahr das Videospiel Marvel's Avengers raus, da hat man sie ebenfalls schon gesehen und da fand ich sie auch ganz toll und eigentlich das Spannendste an dem Videospiel. Genau, allzu viel, beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht, wie viel von dem Inhalt bekannt ist, auf jeden Fall, ich kann nicht kurz sagen, um was es geht. Es geht eben um die 16-jährige pakistanisch-amerikanische Muslimin Miss Marvel, wie sie sich später nennt, beziehungsweise, jetzt habe ich gerade vergessen, Kamala Khan. Genau. Kamala Khan ist ihr bürgerlicher Name und sie schreibt Fanfiction für Superheldinnen und Superhelden, vor allem für Captain Marvel und dabei erlangt sie dann, oder nicht dabei, aber sie erlangt dann selber Heldinnenkräfte und das finde ich eine wahnsinnig großartige Ausgangssituation für eine Superheldinnen-Serie, bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie gesagt, Ende 2021 bei Disney Plus. Und dann
das wird auch eins meiner Highlight. Ich muss nämlich beichten, seit einer Woche bin ich sehr großer Miss Marvel-Fan und habe hier seit ein paar Tagen schon 6 Comicbände durchge.
Geil.
Durchgesuchtet davon. Ich bin ein Riesenfan und ich bin mega gespannt, wie sie das umsetzen wollen, weil sie hat natürlich so polymorphe Kräfte. Sie kann ihren Körper vergrößern, verkleinern und alles. Bin ich sehr gespannt, wie sie das machen. Und sie ist halt eine Inhuman. Und da bin ich auch etwas skeptisch, wie sie das dann einfügen wollen in die Serie oder das erst erklären wollen, was Inhumans sind, weil dafür müsste man entweder Inhumans gesehen haben und ich glaube, Disney möchte diese Serie eher nicht nochmal erwähnen oder Agents of S.H.I.E.L.D., da haben die Inhumans ja auch eine große Rolle gespielt oder diese Terrigenese, wie heißt, wenn dann die Menschen oder diese Abkömmlinge der Inhumans dann von so einem Staub irgendwie erfasst werden und dann in einem Kokon sind und daraus platzen mit neuen Fähigkeiten. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das machen.
Weißt du, von wann die Comics sind? Weil sowas wie Fanfiction ist ja jetzt noch nicht so lange so ein großes Ding.
Die ist relativ neu. Ich glaube, 2014 ist Kamala Khan so das erste Mal aufgetreten.
Ah ja,
spannend. Es ist noch eine recht neue Avenger-Figur. Mhm.
Ja, und auch wenn ich das Spiel Marvel's Avengers nicht allzu toll fand, fand ich sie ziemlich cool und da haben sie eben ihre Kräfte auch sehr schön umgesetzt. Also wenn man sie dann spielt, dann, keine Ahnung, schlagen die Arme plötzlich so 2 Meter aus und sie kann so eben ihren Körper so biegen und vergrößern und verkleinern. Das sieht sehr cool aus im Videospiel tatsächlich. Ist eins von den am besseren gelungenen Sachen. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie sie das in der Serie machen, weil da brauchen sie natürlich extrem viel CGI dafür. Ja. Da hoffe ich, dass sie auch die nötige Zeit kriegen bei der Serie dann in der Postproduktion, damit das auch wirklich gut aussieht. Und dann greife ich in den Hut. Ein paar Serien haben wir noch vor uns. Oh, und ja, wie der Hut es so will, Esther, machen wir gleich mit der zweiten Disney-Plus-Serie, die wir haben, weiter. Und zwar möchtest du uns noch was zu Loki erzählen?
Ja, tatsächlich, Loki ist die MCU-Serie, auf die ich mich so mit am meisten freue. Eigentlich muss ich nur sagen, Tom Hiddleston kehrt als Loki zurück. Hallo, was wollen wir mehr? Mit seiner eigenen Serie. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert, weil er natürlich eher so als Seitenfigur und Antagonist immer super funktioniert hat, ob das jetzt auch geht, wenn man ihn in den Mittelpunkt drückt. Da kam jetzt vor kurzem tatsächlich auch ein erster Trailer raus, sodass wir jetzt wissen, worum es grob gehen wird. Nämlich, dass Loki ja aus der Zeit fällt in Infinity War.
Endgame.
Korrigiert mich. Endgame, ach, da andersrum war es, so rum, genau. In Endgame schnappt er sich das Tesseract und dann ist er weg aus der Zeit und flieht dann durch verschiedene Zeiten. Also man sieht ja schon verschiedene Kleidungsstile und Frisuren, dass er sich da anscheinend überall so in Vergangenheit und Gegenwart rumtreibt. Und trifft dann auch auf die TVA, die Time Variance Agency. Also im Prinzip, glaube ich, er stiftet da einfach Chaos im Multiversum, was er ja in seiner Rolle als göttlicher Unruhestifter am besten kann. Und muss dann damit klarkommen, dass da nicht alle Leute glücklich drüber sind. Und im Cast, was ich echt gespannt bin, sind zum Beispiel Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw und Owen Wilson, den ich da noch so gar nicht reinpassen sehe, aber sehr gespannt bin, wie sie das machen. Insofern, ja, ich freue mich auf ganz viel Action und Spaß und Unruhe und Chaos.
Owen Wilson passt tatsächlich überall rein. Der ist wahnsinnig anpassungsfähig, den kannst du in jedes Genre stecken und er liefert immer ab.
Ja, okay, stimmt. In Wunder hat er mich zum Beispiel auch sehr überrascht, zu diesem emotionalen, wunderschönen Drama.
Ja, eigentlich.
Als Familienvater. Ja.
Eigentlich kennt man ihn eher aus Comedies, so diese Vince Vaughn. Owen Wilson Comedies da irgendwie aus den Nullerjahren. Aber ich möchte nur kurz auf seinen Auftritt in Armageddon hinweisen, wo er leider sehr früh stirbt. Aber naja, er war dabei. Bin großer Owen Wilson-Fan, das nehme ich jetzt mit aus Loki für nächstes Jahr. Also wenn ihr Loki-Fans seid, da kommt auf jeden Fall eine Serie, auch zu Disney Plus.
Im Mai 2020.
Genau, wollte ich dich gerade fragen. Im Mai 2020 bei Disney Plus. Und dann habe ich die nächste Serie gezogen. Da haben wir, Esther, du darfst gleich weitermachen. The Nevers.
The Nevers, ja. Da muss ich etwas ausholen, dass ich dieses Jahr ja endlich mal Buffy nachhole. Ich bin fast durch. Ich stecke immer noch im Buffy-Fieber und habe. Ich merke, dass ich jetzt zum Jahresende immer größere Abstände zwischen Episoden mache, weil ich jetzt fast durch bin in Staffel 7 und ich will nicht, dass es endet. Insofern kommt The Nevers ganz recht. Es ist eine HBO-Produktion, wird also wahrscheinlich dann im Sommer 2021 bei uns zu Sky kommen und ist ein Sci-Fi-Drama, was von Joss Whedon angestoßen wurde. Der ist jetzt leider inzwischen nicht mehr dabei. Da haben sich die Wege der Produktion und des Joss Whedon getrennt. Aber unabhängig davon klingt die Handlung trotzdem sehr spannend, was so eine Mischung aus Buffy und Sci-Fi zu sein scheint. Nämlich eine Gruppe viktorianischer Frauen, die ungewöhnliche Fähigkeiten erhält und dann auf unbarmherzige Feinde trifft und die Mission hat, die Welt zu verändern. Ist alles noch sehr schwammig, man weiß noch nicht so richtig, worauf das hinausläuft, aber so eine schöne neue fiktionale Welt mit viktorianischem Touch, immer her damit, sage ich dazu. Und die Besetzung ist größtenteils unbekannt. Die bekanntesten Namen, die so mit dabei sind, sind so weil Leute wie Nick Frost, James Norton, Ben Chaplin, Dennis O'Hare, ja, Olivia Williams. Da, ich denke, da kann was Gutes draus werden. Habt ihr da schon von gehört, von der Serie?
Nö.
Nee, gar nicht tatsächlich. Ich bin da auch extrem gespannt, was das wird. Und ja, Joss Whedon hat ja viele tolle Serien erdacht. Auch viele Sachen, wo er dann später gar nicht mehr so viel beteiligt war. Insofern finde ich das jetzt nicht ganz so tragisch, dass er nicht mehr dabei ist. Und bin da auf jeden Fall ziemlich gespannt drauf. Ich finde, alles, was du gesagt hast, klingt ziemlich cool.
Und viktorianisches Setting macht immer alles besser. Also Carnival Row. Ja. Und
dann ziehe ich die nächste Serie. Was haben wir hier? Max.
Oh.
Das klingt nach einer Horrorserie irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Sweet Tooth.
Das ist keine Horrorserie.
Schade. Naja.
Eine Süßigkeiten-Serie?
Das ist, mal wieder, ich habe ein paar mehr davon, eine Graphic-Novel-Adaption.
Mm.
Und basiert halt auf dem Comic von Jeff Lemire. Die habe ich vor 5 Jahren gelesen und geliebt. Um einmal so kurz so einen Eindruck zu haben, was es überhaupt ist. Es ist, stellt euch vor, die Handlung von Hannah, diese Amazon-Serie oder auch den Film. Mädchen, das mit ihrem Vater in den Wäldern aufwächst, aber mit mutierten Tiermenschen. So, das ist Sweet Tooth. Es geht um einen hybridjungen Gus, der ist halb Mensch, halb Hirsch. Und der wächst mit seinem Papa im Wald auf und behütet. Aber eines Tages werden die beiden dann überfallen zu Hause und der Vater wird ermordet. Und Gus muss jetzt in diese brutale Welt außerhalb des Waldes hinauswandern. Und findet dort eine Forschungsstation, in der auch andere Hybridkinder wie er gefangen gehalten werden. Und die muss er dann befreien und einen sicheren Ort für seinesgleichen finden. Das ist so Sweet Tooth in a nutshell. Und ich habe den Comic geliebt und bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Zu den Produzenten gehört unter anderem Robert Downey Jr., der das mit seiner Frau Susan produziert. Wird, wie viele andere Serien, die wir heute schon genannt haben, auch in Neuseeland gedreht. Also Neuseeland ist ein beliebtes Reiseziel für Filmproduktion und Serienproduktion. Soll jetzt im Dezember auch schon fertig gedreht sein. Also das kommt auf jeden Fall nächstes Jahr zu Netflix. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Kommt zu Netflix. Ja, bin ich sehr gehypt auf die Serie und weiß noch nicht, wie das Ganze so in Live-Action aussehen wird, weil der Comic halt durch so einen eigenwilligen und sehr reduzierten Zeichenstil eigentlich so begeistert hat und mal gucken, wie das dann mit echten Menschen oder Halb-CGI-Hirschmenschen aussieht.
Wichtigste Frage, hat der Junge ein Geweih?
Ja, es ist ein Junge mit Geweih.
Oh.
Aber nicht so ein großes Geweih wie in
Shadow and Bone.
Okay, ich merke schon, Geweihe begeistern erst.
Und Loki hat ja auch ein Geweih.
Stimmt.
Ah, okay. Ich merke ein Muster bei Esther auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu einer Serie, wo bestimmt auch irgendjemand ein Geweih hat, auch wenn ich das jetzt nicht ganz hundertprozentig sagen kann, und zwar zu The Watch, einer Serie von BBC America, und zwar von Simon Allen, der unter anderem bei Das Boot, dieser Sky Original Serie, mitgeschrieben hat, die ich ziemlich cool fand. Und das Interessanteste an dieser Serie ist, sie basiert auf den Charakteren von Terry Pratchetts Scheibenwelt. Und ich habe nie was davon gelesen. Esther, hast du Terry Pratchett gelesen?
Ich habe mich da immer nicht so richtig rangetraut. Ich habe so 1-2 Bände gehabt, aber ich wusste immer nicht, wo ich einsteigen soll, weil die so unglaublich riesig ist, diese Welt, dass ich da immer noch etwas abgeschreckt bin. Aber ich weiß, dass sehr viele sie lieben.
Und ja genau, ich habe wie gesagt nie reingelesen, ich lese ja immer nur Sci-Fi und das ist so eine Mischung, vor allem es ist keine Mischung, es ist Fantasy und es geht um eine Gruppe von Außenseiter, Polizisten, Polizistinnen, ganz viele verschiedene Wesen, also auch Menschen, glaube ich, aber nicht nur, die da zusammengewürfelt werden und sich zusammentun und versuchen, ihre korrumpierte Stadt zu retten. Es gibt da auch schon einen Trailer, den ich großartig finde. Den gibt's schon, weil die Serie schon am 3.1. bei BBC America startet. Also wahrscheinlich die erste Serie von allen, die wir hier besprechen, vom Startdatum her. Es gibt aber, glaube ich, noch keinen Sender für Deutschland. Was BBC America auch gemacht hat, ist zum Beispiel Killing Eve und das läuft beim Prime Video Channel Stars Play.
Genau. Und nicht zu vergessen, Orphan Black.
Und Orphan Black nicht zu vergessen.
Die größte BBC America Serie.
Das gibt's oder gab's bei Netflix. Genau, ich habe Killing Eve genommen, weil das war, was noch läuft.
Ja.
Aber Orphan Black, ey, guckt Orphan Black. Also, wer es nicht gesehen hat.
Wir müssen es einfach so oft wie möglich erwähnen.
Wir schon viel zu lang nicht mehr gemacht, tatsächlich. Genau, von The Watch gibt's 8 Folgen. Und wie gesagt, ihr könnt da auch schon den Trailer sehen, den ich ganz toll finde. Und ich finde, vom Trailer her wirkt das tatsächlich ein bisschen wie Umbrella Academy. Also alle Umbrella Academy-Fans werden da, glaube ich, von diesem positiven Misfits-Vibe irgendwie angesprochen werden. Es sieht aus wie eine sehr locker flockige, Fantasy-lastige Serie und mischt sich so ein bisschen mit dem britischen Game of Thrones Fantasy-Charme. Richard Dormer ist zum Beispiel mit dabei, der brummigste Stimme aus Großbritannien, glaube ich. Der hat auch bei Game of Thrones mitgespielt, aber eher eine kleine Rolle, glaube ich. Wer war nochmal? Der Beric Dondarrion. Ich kenne ihn vor allem aus Fortitude, einer ganz tollen Sky-Serie. Und die Serie sieht sehr queer aus und sehr positiv. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das genau das Richtige sein könnte für uns Anfang nächsten Jahres, wenn wir in 2021 starten. Und es ist auch die non-binäre Schauspielerin Jo Eden Kent mit dabei, die eine non-binäre Figur spielt. Und das ist auch eine Sache, die ich ganz, ganz fantastisch finde. Sieht auch nach einer größeren Rolle aus, also Teil des Hauptcasts und dieser ja Außenseiter-Truppe, die sich da zusammentut. Freue mich wahnsinnig drauf. Und dann,
The Watch heißt die, sagst
The
du?
The Watch, genau.
Hat die irgendeine Comic-Vorlage oder irgendwas? Die klingt so ausgefeilt in ihrer Welt.
Na, die Terry Pratchett's Scheibenwelt.
Ach so, das hat's am Anfang gesagt. Ja,
genau.
Okay. Das ist schon wieder so lange her.
Genau, also wenn ihr Terry Pratchett-Fans seid, dann freut ihr euch sicher, dass es da endlich mal wieder eine Verfilmung gibt. Wie gesagt, ich habe nichts dazu gefunden, ob es auf einem bestimmten Roman basiert, nur dass es auf seinen Charakteren basiert. Wahrscheinlich werden verschiedene Geschichten dann zusammengemixt. Mhm. Und dann habe ich hier die nächste Serie. Esther, du darfst weitermachen mit dem Apple TV Plus Vertreter Foundation.
Ja, das ist eine Sci-Fi-Serie, also bestimmt auch was für Andrea diesmal wieder mit dabei. Und basiert auf dem sogenannten Foundation-Zyklus. Es sind viele, viele Romane und Kurzgeschichten, die von Sci-Fi-Ass Isaac Asimov geschrieben wurden. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Sci-Fi auskennt, hat den Namen schon mal gehört. Russisch-amerikanischer Sci-Fi-Autor. Ich glaube, das bekannteste von ihm, was so verfilmt oder als Film umgesetzt wurde, ist I, Robot. Der hat da die 3 Roboter-Gesetze, die jeder kennen sollte, ins Leben gerufen. Und weil es so eine riesige Welt ist, weiß man noch gar nicht so konkret was zur Handlung, außer dass es halt das große galaktische Imperium gibt, eine Saga über die Menschheit, über mehrere Planeten verteilt, die Exilanten wollen das 100-jährige Imperium stürzen. Da gibt es einen Wissenschaftler, der Psychohistorie betreibt, also in die Zukunft sehen kann. Und das sind so ganz, ganz viele verschiedene Handlungsstränge, die da zusammenkommen. In meinem Kopf hat sich das so ein bisschen zu einer Mischung aus Star Wars und The Expanse geformt. Kann aber auch was ganz anderes sein. Und sind auch ein paar spannende Namen dabei, wie zum Beispiel Jared Harris, der mit Chernobyl oder The Terror ja schon großartiges Seriengespür bewiesen hat. Witzig finde ich, dass Alfred Enoch mitspielt, der in den Harry Potter Filmen den Dean gespielt hat und von dem ich sonst gar nichts mehr gehört oder gesehen hatte. Und mein persönliches Highlight ist auch, dass Lee Pace dabei ist, von dem ich mir gefühlt alles angucke, was er so rausbringt.
Die schönsten Augenbrauen Hollywoods?
So ungefähr, genau. Also der hat da jetzt in diesen großen Blockbustern, wo er dabei war, wie zum Beispiel als Thranduil in Der Hobbit oder als Ronin, der Zerstörer in den Marvel-Filmen, jetzt nicht so die Glücksgriffe, sage ich mal, gehabt in Rollen. Aber die Serien, die er so gemacht hat wie Hold and Catch Fire oder so frühe Sachen wie The Fall von Tarsim Singh, die finde ich einfach großartig und da hoffe ich einfach mal, dass er in der Serie sich mal wieder ein bisschen mehr schauspielerisch austoben kann. und geschrieben und als Showrunner geleitet wird sie von David S. Goyer Foundation. Das ist der, der die auch die Batman-Trilogie geschrieben hat. Also ich glaube, da kommen viele, viele, vielversprechende Faktoren zusammen in einer Sci-Fi-Vision, die bestimmt bei Apple TV Plus dann auch ganz besondere Auswüchse annimmt.
Also Foundation bei Apple TV Plus, weißt du schon, wann die ungefähr kommen wird?
Da gibt's leider noch gar keine Ansage, irgendwann 2021.
Okay, wir halten die Augen offen und sagen es euch dann, ab wann ihr Apple TV Plus abonnieren müsst nächstes Jahr. Beziehungsweise ich habe seit gestern Apple TV Plus tatsächlich, um endlich mal Ted Lasso zu gucken. Und es ist so toll. Aber das ist ein anderer Podcast.
Und im Januar kommt die zweite Staffel Servant. Also.
Ja.
Mehr M. Night Shyamalan-Content.
Shyamalan. Das wäre, ja, Shyamalan-Content kannst nie genug
holt geben. Holt eure gruseligen Babypuppen raus, ja.
Habt ihr gruselige Babypuppen zu Hause?
Ich habe einen Grogu zu Hause.
Das zählt nicht.
Ich finde übrigens, die Überleitung hätte gerade nicht besser sein können, weil die nächste Serie heißt Chucky. Max, du darfst.
Was ist besser als gruselige Babypuppen? Rothaarige Puppen. genau, das ist die erste Serie im großen Child's Play Chucky-Franchise von Chucky Mastermind Don Mancini. Und ich glaube, jeder Horrorfan sollte ihn eigentlich kennen, den kleinen rothaarigen Bastard mit dem Küchenmesser.
Schön, schön gesagt.
und die Serie soll halt das Film-Franchise jetzt fortführen. Also nach, ich weiß gar nicht, was war der letzte Film, war 2017 Cult of Chucky. Bevor es dann 2019 mit Mark Hamill rebootet wurde. Aber das wird jetzt mal ignoriert. Es geht die Hauptreihe geht wieder weiter. Und das klingt alles sehr, sehr spannend. Also das Setting ist so eine urbane Vorstadtsiedlung. Und dann bei einem Flohmarkt wird eine alte Good-Guys-Puppe angeboten, eine Chucky-Puppe. Und plötzlich gibt es überall in dieser Nachbarschaft eine Reihe von grausamen Morden. Wer wohl dahinter steckt? Und bald dann wird halt diese Nachbarschaft so zum Schlachtfeld von Feinden und Verbündeten von Chucky aus allen Filmen, die wir kennen. Und da bin ich schon sehr gehypt drauf. Und man soll auch noch nebenbei irgendwie auch noch Chuckys Origin erzählt bekommen, angeblich in der Serie. Also die tragische Kindheit von Charles Lee Ray, der Serienkiller, dessen Seele in der Chucky-Puppe steckt. So.
Ja.
Ja, und die Serie läuft bei Sci-Fi und ich denke, dann wird sie in Deutschland auch bei Sci-Fi laufen, dem Sender, den man auch über Sky gucken kann.
Okay, danke Max für die kurze Einführung in das Chucky-Verse. Nennt man das so?
Mindestens. Kann man jetzt so nennen. Ja.
Jetzt ist es, wir haben schon das Flanagan-Verse ins Leben gerufen, können wir auch das Chucky-Verse ins Leben rufen.
Spätestens seit Cult of Chucky ist es auch ein Chucky-Verse. Also es gibt mehrere Chuckys. Er hat seine Seele gespalten in ganz viele Puppen. Also ein bisschen wie Voldemort, nur mit Puppen statt Horcruxen.
Okay, jetzt bin ich interessiert.
Okay, jetzt hast du mich, Max. Jetzt hast du mich.
Du weißt einfach, wie du uns die Sachen verkaufen musst. Genau, Chucky nächstes Jahr bei Sci-Fi. Weiß man schon ungefähr wann?
Nee, leider noch nicht. Aber ich denke mal so im Sommer oder vielleicht pünktlich auch zu Halloween würde passen.
Ja, das würde tatsächlich passen. Und damit kommen wir zur vorletzten Serienempfehlung, die wir haben für euch heute. Da darf ich noch mal ran. Und zwar geht's um Vikings Valhalla bei Netflix. Das wird sicher eine Riesennummer werden, weil wie ihr ja, wenn ihr vorhin aufgepasst habt, wisst, dass die Vikings-Originalserie vom History Channel am 30.12., wenn dieser Podcast rauskommt, zu Ende geht mit den letzten 10 Folgen, die erstmals auf einen Schlag bei Amazon Prime veröffentlicht werden. Und dann wisst ihr, wie es zu Ende geht, beziehungsweise was das Schicksal ist von Ragnars Söhnen, die noch leben zumindest. Und ich bin ziemlich gespannt auf Vikings Valhalla, weil da springen sie ein ganzes Stück in die Zukunft. Und zwar circa 100 Jahre. Ich habe mal so ein bisschen nachgeforscht. Ich bin ja jetzt geschichtlich nicht so bewandert, zumindest nicht bei der Zeit, in denen diese ganzen Wikingerinnen-Sachen spielen. Aber es spielt ungefähr 100 Jahre nach der Originalserie. Das heißt, es dürfte ungefähr Anfang des 11. Jahrhunderts spielen, also um das Jahr 1000 herum. Und es geht vorrangig um Leif oder Leif Erikson, tut mir leid, ich weiß nicht, wie man diese ganzen Namen, ja. Leif, wie man das alles ausspricht, danke Max. Und der lebte von 970 bis 1020, also es dürfte ungefähr hinkommen. Und es geht sehr viel um England versus Vikings, also die Engländer, Wessex etc. gegen die WikingerInnen. Und letztlich auch so ein bisschen, wo die Originalserie abschließt, nur dann 100 Jahre später. Das finde ich ganz interessant. Ja, und es wird einfach das Schicksal von verschiedenen Wikinger und Wikingerinnen beleuchtet. Alles, glaube ich, auch historische Figuren, wo ich aber glaube, dass sie wie bei Vikings auch so ein paar sich ein paar kreative Freiheiten gönnen, was so, ja, die Meilensteine im Leben anbetrifft. Genau, Leif Erikson, den Namen habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, weil er gilt als der erste Europäer, der Fuß auf Amerika gesetzt hat. Sagt man das so im Deutschen? Ausnahme Grönland, das wurde vorher schon entdeckt. Genau. Und ich finde es ganz interessant, dass sowohl Leute von vor als auch hinter der Kamera von der Vikings Originalserie zurückkehren. Bis jetzt keiner von den Hauptdarstellern oder Hauptdarstellerinnen leider. Aber Vikings-Schöpfer Michael Hirst ist sehr stark darin involviert und macht das gemeinsam mit dem Vikings-Schreiber, nicht Vikings-Schreiber, generell Drehbuchautoren Chep Stewart, der ebenfalls Serienschöpfer ist von Vikings Valhalla. Übrigens, Chep Stewart, einer der beiden Stirb langsam Drehbuchautoren. Ja. Könnt ihr entscheiden, was ihr mit diesem Fakt anstellt? Ich fand das ganz interessant, als ich das gelesen habe.
Auch Wikinger sterben langsam.
Ja, auf jeden Fall, wie man sieht in Vikings. Genau, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie Vikings Valhalla mit diesem riesigen Vikings-Erbe umgeht. Einer der beliebtesten Serien der letzten Jahre, Vikings. Und bin sehr gespannt drauf, ob sie das Kaliber quasi beibehalten dann bei Netflix. Auch interessant, dass es eben zu Netflix gewandert ist. Und damit kommen wir zur letzten Serie heute.
Max, lass mich raten, noch eine Comic-Adaption.
Noch eine Comic-Adaption, aber was für eine. Das ist auf jeden Fall ein großes Highlight für viele Leute, mit der wir heute die Empfehlungen abschließen. Bei Netflix sogar The Sandman.
Genau, das ist die große Adaption des epischen Fantasy-Comic-Universums von DCs, ist glaube ich sogar, von Neil Gaiman. Übrigens, die kommt dann zu Netflix und Fun Fact, das ist das gleiche Comic-Universum, in dem auch Lucifer spielt. Der, mal gucken, ob es da vielleicht welche Verbindungen gibt. Der Showrunner der Serie ist Alan Heinberg. Das ist nämlich sehr interessant, das ist ein bekannter Comic-Autor von Marvel und DC. Und der Creator von Marvel-Figuren wie Kate Bishop und Hulkling und Wiccan, das große queere Young Avengers-Traumpaar, da bin ich. Also das hat mich schon gehuckt, allein, dass er dabei ist. Genau, und als Produzenten ist halt auch Neil Gaiman halt stark in die Serie involviert. Also falls ihr Neil Gaiman noch nicht gehört habt, ein ganz bekannter Science-Fiction- und Fantasy-Autor. Und die letzten Werke, die von ihm verfilmt wurden, waren Good Omens oder American Gods, das sind also seine Vorlagen, oder Der Sternwanderer.
Der Sternwanderer.
Und einmal so grob, worum es geht. Das ist nämlich ein bisschen schwer, weil das ist so ein epochales Comic-Universum, eine epische Erzählung zwischen Mythologie, Folklore und Märchen über die Mächte zwischen Leben und Tod. Also größer geht's nicht. Es geht um Dream, den Herr der Träume, der sein Reich verlassen musste und nach über 100 Jahren im Exil nun wieder zurückkehrt und versucht, sein Reich zurückzuerobern. Das ist so grob die Geschichte, um die es geht. Und die Geschichte aus den Comics soll so ein bisschen modernisiert werden für das Jahr 2021. Mal gucken, wie das ist. Aber da halt Neil Gaiman da sehr stark involviert ist in die Serie, denke ich, dass die Adaption auch in guten Händen ist. Und vor allem bei Netflix. Also das wird groß nächstes Jahr, glaube ich. Das wird eins der Serien-Highlights. Das kann entweder voll nach hinten losgehen oder ein sehr großer Hit werden.
Weiß man schon irgendwas zu Darstellern?
Von den Darstellern ist noch gar nichts bekannt. Die Dreharbeiten sind, glaube ich, oder sollten im Oktober 2020 starten. Aber sonst ist sehr viel Mysterium und sehr viel Geheimniskrämerei um die Dreharbeiten rum. Und es sollen 11 Episoden sein. Mal gucken, ob es dann nächstes Jahr auch schon startet, je nachdem, wie aufwendig dann auch wieder die Effekte sind, wenn es um das Traumreich geht. Mal gucken.
Dann können wir jetzt aber auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Sandman-Kinofilm mit Joseph Gordon-Levitt jetzt gestorben ist, oder?
Ich denke ja.
Okay.
Okay, traurig darum, aber ich freue mich auch wahnsinnig auf diese Netflix-Serie und zeigt einmal mehr, dass da ordentlich reingebuttert wird an Geld und Aufwand bei Netflix für große Fantasy-Epen nächstes Jahr, um vorbereitet zu sein, wann dann, wie gesagt, das größte Epos von allen startet, und zwar die Herr-der-Ringe-Serie bei Amazon Prime. Das wird auf jeden Fall was sein, was es dann das ganze nächste Jahr 2021 begleiten wird. Die ganzen Schnipsel, die wir über Herr-der-Ringe erfahren, und ob die anderen Fantasy-Serien damit mithalten können und ob Herr der Ringe wirklich so gut wird, wie ich das hier zu Tode hype.
Also falls Tom Ellis in The Sandman auftritt, dann wird alles gesprengt. Also dann ist auch Herr der Ringe egal, glaube ich.
Dann wird alles gesprengt. Tom Ellis, der Hauptdarsteller von Lucifer. Genau, das wird auf jeden Fall ziemlich spannend. So, mein Hut ist leer, Leute. Ich kann noch mal schütteln, hier raschelt nichts mehr. Damit kommen wir zum Fazit beziehungsweise zu unserem kleinen Bonus, den wir am Ende vorbereitet haben. Jeder von euch beiden und ich auch, wir dürfen ganz kurz, ohne Erklärung, ich bitte euch, sonst sprengt das hier den Rahmen, drei Serien nennen, die nächstes Jahr eine neue Staffel bekommen, auf die ihr euch wahnsinnig freut. Esther, go, go, go!
Better Call Saul, Staffel 6, Serienende bei Netflix. Achso, alle drei hintereinander.
Ja, alle drei hintereinander.
Home Before Dark, Staffel 2, Apple TV Plus. Haus des Geldes, Serienfinale, Staffel 5 bei Netflix.
Okay, interessant, interessant. Max, was steht bei dir auf der Liste?
Ich muss mich entscheiden. Okay, ich mach's jetzt ganz schnell aus dem Bauch heraus. Post Staffel 3, The Walking Dead, Staffel 11 und The Boys Staffel 3.
Das finde ich gut, dass ihr schon so viele Sachen gesagt habt jetzt, die mir auch am Herzen liegen. Dann mache ich es auch kurz. Cobra Kai Staffel 3 bei Netflix, Der Prinz der Drachen Staffel 4, vielleicht auch Staffel 5 und 6 bei Netflix und voraussichtlich Ende des Jahres die Expanse Staffel 6, großes Serienfinale. Puh, das hat gut getan.
Was soll das nächstes Jahr werden? So viele gute Serien, die natürlich neu kommen, und dann noch so viele gute Staffeln, die als nächstes kommen. Also, puh.
Ja, ich hoffe zumindest, dass es nicht ganz so arg viele Serienenden gibt. Wobei natürlich mit Staffel 6 von The Expanse im Dezember geht dann eine der besten Serien Ende nächsten Jahres voraussichtlich dann zu Ende. Okay, damit einmal durchatmen. Puh. Damit beschließen wir unseren großen Highlight-Vorausblick 2021 und kommen zur Verabschiedung des heutigen Podcasts, zur letzten Verabschiedung im Jahr 2020 von euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Und da haben wir auch gleich noch ein paar Fanpost beziehungsweise Fan-E-Mails mitgenommen, die wir euch jetzt kurz vorlesen möchten, über die wir uns wirklich ganz besonders gefreut haben. Weil das größte Dankeschön jetzt vor allem zum Jahresende, wo man ja immer mit Dankbarkeit zurückblicken darf auf das Jahr, geht an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ohne euch wäre das nur ein halb so großer Spaß, sich jede Woche vor das Mikro zu setzen. Und Esther, möchtest du eine Fanpost vorlesen?
Ja, Mr. Sleepy hat uns bei Podcast Addict geschrieben. Er schreibt, Team 5 Sterne, Content 5 Sterne, Suchtfaktor 5 Sterne. Vielen Dank für euren wirklich tollen Podcast. Erst kürzlich entdeckt und sofort zum großen Fanboy geworden. Macht weiter so. Ja, vielen Dank für das Lob. Da wird uns ja ganz warm ums Herz. Schön, dass du uns da gerne zuhörst.
Ja, Max, ich glaube, du hast auch ein ganz wunderschönes Lob zum Jahresende mitgebracht.
Ja, der Zuhörer, die Zuhörerin, Zeilenende, schreibt uns bei Apple Podcasts: Deshalb wird meine Watchlist immer länger. Toller Podcast mit viel Liebe zu den Serien, die er bespricht. Immer auch mit einem gesellschaftlichen Blick auf die Serienwelt und immer auch mit der Frage nach den Randfiguren der Wahrnehmung, mit der Forderung nach Diversität und mit der magischen Fähigkeit, meine Watchlist ständig zu verlängern. 5 Sterne.
Ihr habt's gehört, wir sind magisch. Genau, deswegen meinten wir auch heute im Introsatz des Podcasts, wir eskalieren eure Watchlist, wir sprengen eure Merkliste. Es tut uns auch ein bisschen leid, aber es ist halt nun mal so, dass es sehr viele gute Serien gibt da draußen. Und ich habe auch noch einen Auszug aus einer E-Mail mitgebracht, die uns die Streamgestöber-Hörerin Anna geschrieben hat. Sie schreibt: Liebe Jungs und Mädels von Streamgestöber, ich habe schon einige eurer Folgen gehört und ich bin durch euch auf Serien aufmerksam geworden, die ich vorher noch nicht entdeckt oder die ich nicht entdeckt hätte. So zum Beispiel die Netflix-Eigenproduktion Noch nie in meinem Leben, oder die BBC-Serie Years and Years, nochmal, Whoop. Beide haben mich begeistert, auch wenn die erste meine Lachmuskeln kitzelte und die zweite eher eine Einstufung im Real-Horror-Genre verdient hätte. Ja, Anne, da geben wir dir, glaube ich, alle drei recht. Anne schreibt weiter nochmal, danke für eure tolle Arbeit. Ich habe noch ein paar Folgen eures Podcasts vor mir und hoffe schon jetzt auf neue Inspiration und wünsche euch weiterhin so viel Schaffenskraft wie bisher. Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin so viel Hörenskraft wie bisher, wenn man das so sagen kann. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns ganz wahnsinnig darüber, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlässt und einen Kommentar bei, wie Max und Esther das gerade vorgelesen haben, bei iTunes, Apple Podcast oder bei Podcast Addict geht das. Und ihr könnt uns jederzeit Feedback schicken an podcast@moviepilot.de. Wir antworten auf alle eure E-Mails. Und wir bemühen uns, alles an Lob und Kritik hier auch in den Podcast mit reinzunehmen, was ihr uns so mitschickt. Wir nehmen das natürlich sehr ernst, was ihr über den Podcast denkt und wie wir das für euch weiterhin besser machen können. So, damit habe ich nur noch zu sagen, wenn ihr jetzt noch weitere Podcast-Folgen hören wollt, dann kann ich euch nochmal unseren Die 20 besten Serien 2020 Podcast empfehlen, wo wir unseren Filmstarts-Kollegen Sebastian dabei hatten. Der Podcast war Teil von unserer Jahresendkooperation mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Filmstarts. Da kann ich euch auch nochmal ans Herz legen, unsere ultimativen Jahresend-Top-Listen der 30 besten Serien und 30 besten Filme des Jahres. Die Listen findet ihr bei Filmstarts und bei Moviepilot. Das sind so die ultimativen Top-Listen, an denen ihr euch dieses Jahr gerne lang hangeln könnt, noch mehr für eure Watchlist auf jeden Fall. Es tut mir leid. Und dann noch zum Ende. Max, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
Mich kann man lesen bei Moviepilot, bei Twitter und Instagram. Kann man mich sehen und lesen und kontaktieren. Und da findet man mich unter Wieselmax oder Max Wieseler. Das ist mein Name.
Das ist der Name. Esther, wo findet man dich?
Mich findet man bei Instagram und Twitter als Straw-Star und als Esther Stroh oder Strawstar bei Moviepilot.
Mich findet ihr bei Moviepilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben, und natürlich auch bei Twitter und Instagram. Da findet ihr mich unter meinem Namen Andrea Woeger bzw. Andrea_Woeger, aber ihr findet mich auch einfach, wenn ihr meinen Namen eingibt, Andrea Woeger, und dann ploppt da mein Profil auf. Ihr könnt uns gerne kontaktieren. Ihr könnt uns, wie gesagt, gerne an podcast@moviepilot.de schreiben. Und damit sage ich euch allen da draußen ein wunderschönes Jahresende. Ich hoffe, euer 2020 geht schön zu Ende, trotz der vielen, ja, Sachen, mal ganz neutral formuliert, die passiert sind dieses Jahr. Danke Max und Esther an euch beide, dass wir dieses Jahr so viele tolle Podcasts aufgenommen haben gemeinsam.
Ja.
Und ich sage, bleibt gesund, bleibt am besten zu Hause ein Silvester und streamt was Schönes. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.